Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Eigentlich kann ich heute Schweizerdeutsch reden oder Hochdeutsch. Ich bin ja gefragt worden, ob ich noch Deutsch kann. Es ist tatsächlich so, ich kann es noch. Ganz wenig. Ja, vielen Dank, Florian, für die wunderschönen Lieder. Vor allem für die hebräische Hymne und dann noch der Hevenu Shalom. Ja, und die schöne Begrüßung in Hebräisch, Boker Tov. Ich habe gar nicht gewusst, dass du den Gaben hast, Hebräisch reden. Ja. Mach weiter so. Okay. Wir wollen heute Morgen über Hingabe reden. Und wenn wir über Hingabe reden, ja, was verstehen wir alles darunter? Wir haben diese ganze Liste da oben und ich habe mir auch noch ein bisschen schlau gemacht, was man schon, welche Synonyme es gibt in Bezug auf Hingabe. Ja, Hingabe. Synonyme sind Ergebenheit, Glaube, Gläubigkeit, Überzeugung, Anteilnahme, Aufopferung, Begeisterung, Eifer, Bereitschaft, Opferung, Opfer und ihr seht noch viele andere Punkte, die zur Hingabe gehören. Und Hingabe ist schlussendlich doch dies, was von uns alle erwartet, wenn wir Kinder Gottes sind. Es wurde schon erwähnt, vollkommene Hingabe war die Liebe des Vaters, wo er uns offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Diese Hingabe bis zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus mit lauter Stimme ruft, Eli, Eli, lema sabachthani, und es ist vollbracht. Er gab sein Leben. Er gab sein Leben. Aber wiederum, was heißt all dies für uns? Für uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir erfahren haben, was wir waren und was wir jetzt sind durch Jesus Christus. Was wir sind, weil Gott der Vater bereit war, seinen Sohn zu opfern, damit wir leben können. Was heißt dies für unseren Alltag? Und ich möchte da 2. Timotheus Kapitel 3 mit uns durchnehmen, die Verse 10 bis 13. Aber vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen als Gemeinde in Bern vor dir kommen dürfen, dass wir diese Art Gemeinschaft haben dürfen. Gemeinschaft unter dein Segen, unter dein Geist, unter dein Wort. Gemeinschaft, wo wir dir gemeinsam loben und preisen, durch Liedgut, durch Gebete, durch das gehörte Wort, aber auch durch Gemeinschaft, wo wir untereinander und miteinander haben dürfen. Ja, Herr, wir haben diese Gemeinschaft, weil du uns erlöst hast, weil du uns deine Liebe offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und so sind wir, was der Gemeinschaft angeht, abhängig von dir in allem. Auch jetzt, wenn wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, unsere Herzen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, 2. Timotheus Kapitel 3. Das 2. Timotheusbrief ist ja eine ermutigende Brief von Paulus zu Timotheus. Es ist ja ein Abschiedsbrief. Paulus weiß, bald ist es vorbei. Wir lesen Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Also Paulus weiß, die letzten Tage sind da und bald wird er heimgehen. Und in diesem Gedanke schreibt er auch diesen so wichtigen Brief an Timotheus. Und er ermutigt Timotheus. Timotheus, bleib dran. Bleib dran von dies, was du vom Kindesalter schon gekannt hast, durch deine Mutter, durch deine Großmutter. Und was du erkannt hast durch diese frohe, rettende Botschaft. Zu was du geworden bist, unter anderem zuallererst durch die Errettung. Aber dann durch diese Mitarbeit mit Paulus, durch diese intensive Arbeit, wo Paulus, ja, wo ja ein Beispiel für Hingabe ist, diese intensive Arbeit, wo ein Vorbild war für Timotheus. Und eigentlich sagt er ihm, Timotheus, so wie ich war, sei auch du, bleib dran. Und dieser Brief hat eine gewisse Dringlichkeit. Er benutzt immer wieder den Ausdruck, ich ermahne dich. Ermahne nicht in negativer Sinn, sondern ermutigend. Und für Timotheus war tatsächlich Paulus wie ein geistlicher Vater. Er war ihr eine Vaterfigur. Er war ihr ein Vorbild. Und so sagt er in Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Also wir werden uns hauptsächlich Vers 10 und 11 heute Morgen ansehen. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glaube, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in der Verfolgungen, in den Leiden, bis sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wir müssen sehen, Paulus schreibt Timotheus auch mit einem Gedanke. Wahrscheinlich war Timotheus von seinem Wesen empfindlich. Wir lesen, dass Paulus ihm sagt, in Bezug auf seine Magenprobleme, trink ein wenig Wein. Ja, das war ein Rat zu ihm, weil er hatte diese Probleme und man weiß, bei Stresssituationen bekommen Menschen was oft? Ja, Magenprobleme. Ja. Und wahrscheinlich genau dies geschah auch mit Timotheus. Vieles hat ihn belastet. Er war anders als Paulus vor seinem Wesen. Aber er sagt, bleib dran. Bleib dran. Das ist eben genau diese Hingabe. Eine Hingabe, weil du zu dies geworden bist, was du geworden bist, durch Gottes Gnade. Verwerfe es nicht, bleibe dran. Und wir sehen, Paulus kann auch bestätigen, er war es ja auch tatsächlich, Timotheus. Er war ein Mensch, der Paulus als Vorbild hatte. Paulus sagt über sich selbst, und sagt, dass die Gemeinde Korinth, 1. Korinther 11, Vers 1, werde mein Nachahmer gleich wie ich Christi Nachahmer bin. Also auch er, Paulus, hat dieses vollkommene Beispiel von vollkommener Hingabe gehabt in Christus Jesus. Und diese vollkommene Hingabe sah Timotheus auch in Paulus. Also wir brauchen alles, war alle Vorbilder. Das prägt uns, das beginnt im Elternhaus. Prägungen durch Eltern, Großeltern, Gemeindemitglieder. Schlussendlich, wir alle prägen unsere Mitmenschen auf eine Art und Weise, positiv sowie negativ. Und diese Prägung, welche Timotheus bekam, natürlich durch den Heiligen Geist, durch Gottes Führung, diese Prägung war enorm. Und was war dies, was für Paulus so wichtig war, dass Timotheus dran bleibt, wo er seine Hingabe ganz einsetzen sollte? Das erste Punkt, also wir sehen, du bist mich nachgefolgt. Du bist nachgefolgt und wir sehen die Verse 11 und 12 in der Verfolgung, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Hingabe. Der Herr im Vordergrund. Ich lebe, was ich lebe, weil ich ein Kind Gottes bin. Ich lebe, was ich lebe, weil ich weiß, der Herr ist für mich. Und wenn der Herr für uns ist, was kann irgendein Macht dieser Welt gegen uns machen? Nix. Gott hat alles im Griff. Wir sind durch die Wiedergeburt Kinder Gottes geworden. Und so kann auch Paulus handeln und wirken nach Gottes Berufung. Und diese Hingabe, die er hatte, war enorm. Er hat sich nicht täuschen lassen von gewissen Lebensumständen, die nicht einfach waren. Lebensumstände durch Geschwister im Glauben, die ihm viel Leid angetan haben. Ja, Geschwister im Glauben. Aber wiederum die, wo draußen waren, von seinem eigenen Volk, die ihn verfolgt haben. Egal wo er war, musste er damit rechnen, dass er verfolgt wird. Aber was seine Hingabe angeht, hat er sich nicht täuschen lassen. Er ist dran geblieben. Aber in was? Der erste Punkt, Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre. Hingabe in der Lehre. Was ist Lehre? Wir können auch sagen, in der Theologie. In der Lehre, über der Lehre über Gott. Verständnis über Gott, der von Gott kommt. Es ist die Lehre in Bezug auf die Errettung. Es ist die Lehre, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und so lesen wir 1. Korinther 1, Vers 23 und 24. Diese so wichtigen Worte, wie Paulus seinen Schwerpunkt gesetzt hat in Bezug auf der Lehre. Und der Schwerpunkt ist, Vers 23 und 24 von 1. Korinther 1, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir verkündigen Christus. Wenn wir über die Lehre reden, Theologie reden, wenn die Theologie weg von Christus geht, haben wir ihr Ziel verfehlt. Und bei Paulus, er war ein christozentrischer Apostel. Er hat so einen hohen Wert darauf gelegt, auf Christus, sein Leben, Tod und Auferstehung. Leben, Tod und Auferstehung. Für viele, die an Jesus glaubten, war Jesus ein großer Rabbi. Vielleicht ein Prophet. Aber Paulus sagt, nein, mehr als dies. Mehr als ein Prophet. Mehr als ein großer Lehrer. Er ist Gott im Fleisch. Gott wurde Mensch. Und der Gott, der Mensch wurde, ist für uns gestorben und auferstanden. Wir müssen verstehen, wenn wir über Theologie reden, das gesamte Alte Testament hat ein Hauptziel, Jesus Christus. So sagt Jesus selbst, Johannes 5, Vers 39, Johannes 5, 39. Lesen wir die Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, wo Jesus ihnen klar macht. Das ist ein wunderbares Wort, wo wir da lesen. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Was tut Jesus auf dem Weg nach Emmaus? Auf dem Weg nach Emmaus geht Jesus durch das gesamte Alte Testament und er beweist, dass alles, was geschehen ist, musste so geschehen. So sehen wir, das Alte Testament hat ein Hauptziel, Christus. Und wenn Paulus sagt, du bist mir in der Lehre nachgefolgt, dann meint er genau dies, das gesamte Wort Gottes. Und deshalb legt Paulus in 2. Timotheus so einen hohen Wert auf Lehre, auf Gottes Wort. So lesen wir 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Wo Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Durch was? Durchs Wort Gottes. Also das Wissen vom Wort Gottes war von enormer Wichtigkeit. Das Studium vom Wort Gottes, sollte dies eine sekundäre Rolle in unserem Leben spielen? Nein. Weil durchs Wort Gottes kommt Erkenntnis von Gott, über sein Erlösungswerk. Ja, da kommt auch die Erkenntnis von uns Menschen und unser Zustand vor Gott. Also es braucht die Lehre. Und Paulus legt hohen Wert darauf, das gesamte Wort Gottes. Hin zu Christus. Also, nochmal Vers 10 von 2. Timotheus 3. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre. Jetzt in der Lehre können wir auch ein Problem haben. Wissen ohne Frucht. Wenn das Wort Gottes uns nicht verändert, dann ist dies, was wir gelernt haben, ja, kraftlos. Und was sagt Paulus? Du bist mir in der Lehre, also du hast es verstanden, du forschst es selbst, du hast an mir gesehen, wie ich mit Gottes Wort umgehe, aber jetzt kommt das zweite Punkt, das Leben von dies, was man erkannt hat. Lebensführung. Diese Lebensführung, nochmal, Wissen genügt nicht. Wissen ohne Wirkung ist tot. Wir können sogar sagen, Torheit. Wenn du weißt und du tust es nicht, ist dein Zustand schlimmer als der, der es nicht kennt. Aber Paulus war es lebendig. Was haben wir gelesen? Nochmal Vers 16 und 17 vom gleichen Kapitel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Deshalb durchs Wort Gottes völlig ausgerüstet zu was? Zu jedem guten Werk. Und so einer war Paulus. Man hat in seinem Wandel gesehen, was? Diese völlige Hingabe an dies, was das Wort Gottes auch sagt. Und er lebte, was das Wort auch verlangte. Also besser gesagt, er lebte, was der Geist Gottes durchs Wort uns weitergab. Und so kann Paulus sagen, in Philipper 1, Vers 21, dieser wunderbare Vers, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Christus das Leben, wenn ich sage, Christus ist das Leben, dann meine ich unter anderem das Wort Gottes, weil durchs Wort offenbart sich Christus. Wenn jemand sagt, ich kenne Christus und er kennt das Wort Gottes nicht, die Schlussfolgerung wäre, er kennt Christus nicht. Ja, in unserer Bekehrung kannten wir das Wort Gottes wahrscheinlich noch nicht. Aber wir wussten eins, was Christus für uns vollbracht hat. Was Gott der Vater für uns vollbracht hat durch den Sohn Jesus Christus. Und wir erkannten unseren Zustand vor Gott. Und diese Wahrheit kommt ja vom Wort Gottes. Aber von diesem Moment an beginnt eine Entwicklung oder ein Prozess der Kennenlernen. Und so mehr ich das Wort kenne, so größer sollte Gott in unserem Leben werden. So größer sollte dieses Erlösungswerk, der in mir real geworden ist, auch größer werden. Und somit mein ganzes Leben. Deshalb kann Paulus sagen, denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb sagt er in Kolosser 3, Vers 17, Kolosser 3, 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Jetzt sehen wir, warum Paulus so eine Lebensführung hatte oder wie seine Lebensführung aussah. Egal was er tat es zur Ehre Gottes. Und deshalb benutzt Paulus diesen so bekannten Satz und er sagt, ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Es gab keinen Bereich in seinem Leben, der nicht 100% zur Ehre Gottes war. Wir können es auf uns anwenden. Meine ganze Freizeit, was ich lese, was ich anschaue, was ich denke, sogar meine Freizeit, meine Ferien, Familienzeit, alles ohne Ausnahme zur Ehre Gottes. Und so konnte ja Timotheus an Paulus erleben, was dies heißt, ganz praktisch. Er merkte, wo Paulus auch Grenzen setzte. Wo Paulus erkannte, dies ist nicht zur Ehre Gottes und dies lassen wir. Wiederum in Stresssituationen, wie reagiert Paulus da? Er war ein so wichtiger Erzieher für ein Timotheus. Und tatsächlich kann Paulus bezeugen, Timotheus, du hast dies erlebt, erkannt und wahrgenommen. Und du bist meiner Lebensführung nachgegangen. Eine Lebensführung, der ein Frucht von was war? der Lehre. Deshalb Lehre ist von enormer Wichtigkeit. Ich möchte ganz klar noch einen Punkt klar machen. Warum ist Lehre so wichtig? Weil durch die Lehre wird Christus uns groß gemacht. Wird Gott der Vater uns groß gemacht. Und so größer Christus in unserem Leben verstanden wird, so mehr wird es auch unsere Lebensführung prägen. Wenn aber Christus erniedrigt wird als ein Mensch, und das war's, als mein Freund und Kumpel, aber nicht als der Schöpfer aller Dinge, nicht als der Ewige, dann wird es dementsprechend auch meine Lebensführung prägen. Bei Paulus war es ein Leben allein zur Ehre Gottes. Das ist Hingabe. Der dritte Punkt, nochmal Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung und im Vorsatz. Was ist Vorsatz? Lebensziele. Nochmal Vers 21, haben wir ja gelesen von Philipper 1, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Christus das Leben, also sein ganzer Vorsatz war was? Ein Leben zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, welche Vorsätze jeder Einzelne von uns im Raum hat. Oft haben wir so Wünsche. Ich möchte dies und jenes noch erreichen. Ein Studium abschließen, Familie gründen, Karriere machen. All das gehört zum alltäglichen Leben. Aber in all dem, was ist deine schlussendlicher Vorsatz? Alles zur Ehre Christus war es bei Paulus. Alles, weil ich Christus gehöre. Eine Hingabe, der oft auch Verzicht heißt. Oft auch Verzicht, weil ich weiß, dass nicht alles, was ich will, wirklich zur Ehre Gottes ist. Oft habe ich weltliche Ziele, die nicht immer sündhaft sind, aber die mich von Ziel wegführen. Das ist diese Frage immer wieder. Was sind meine Vorsätze? Und egal, ob es Karriere ist bei den jungen Leuten, ob es ein Wunsch ist, ein Haus mal zu bauen, dies und jenes zu haben, vielleicht ein schönes Auto und so weiter und so fort. Du sollst es so schlussendlich diese Frage stellen. Tue ich es zur Ehre Gottes? Ist es schlussendlich für diese eine Hauptziel Christus? Weil ich sein Eigentum bin, sollte es auch dementsprechend zu seiner Ehre sein. Und das erlebt Timotheus bei Paulus. Ein Leben, der durchdrungen war von Christus. Von Christus. Wir müssen erkennen, das muss uns vor Augen sein. Philipperbrief Kapitel 3 macht uns das groß, dass für Paulus war es nicht selbstverständlich, diesen Weg zu gehen mit Christus. Ja, er erlebte Gottes Gnade, aber wir müssen aus jüdischer Hintergrund sehen, für Paulus war einer oder hätte einer der größte Lehrer Israels sein können. Ich behaupte aber, er ist es auch geworden. Nur sie haben es nicht erkannt. Aber vom rabbinischen, pharisäischen Sichtpunkt, noch vor seiner Bekehrung, war er wahrscheinlich ein Star. Man hat vieles erwartet von ihm, von diesem jungen Mann, voller Eifer. Und dann von heute auf morgen ist dieser junge Mann ein Kind Gottes geworden. Und da wurde alles anders. Und seine gesamte Lebensziele haben sich verändert. Wenn es vorher dieser Eifer fürs Judentum war, wurde es ein Eifer für Christus und Christus allein. Wo wir dann lesen, das Vers haben wir schon gesehen, Kolosser 3, Vers 17, und was immer ihr tut im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Philipper 3, Vers 12 bis 14, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nochmal Vers 14. Und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er jagt diese Ziele. Er setzt alles daran, dies, was ihm verheißen worden ist, auch zu erreichen. Wichtig. Er wird es ja erreichen, das weiß er, weil es von Gott verheißen wurde. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, wird einmal im Himmel sein. Aber ist dies sichtbar heute und jetzt in dein Leben? Und so sagt er, Timotheus, du hast es erlebt. Nochmal, in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz. So sagt er, dem Timotheus, Vers 14 von 1. Timotheus 6, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrt, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Während zu seiner Zeit zeigen wir, der glückselige und allein gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscher, der alleine, allein Unsichtbarkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei die Ehre und ewige Macht. Nochmal Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrt. Es war von enormer Wichtigkeit, Timotheus als der, der diesen Stab übernahm, der Paulus ihm gab. Dieser so wichtige Auftrag. Ein Auftrag, der uns alle gilt. Ein Leben zur Ehre Gottes. Man sollte in unserem Leben, durch unser Leben, durch unsere Handeln eins erkennen, was man auch bei Paulus erkannte, was man in Timotheus sah, dass wir christozentrisch leben, dass wir zu einer neuen Schöpfung geworden sind durch Gottes Gnade. Man sollte es in jeglichen Bereich unseres Lebens erkennen. So sagt Paulus weiter in unserem Vers, nochmal Vers 10, die Wiederholung ist immer wichtig. Du aber bist nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben. Was heißt Glaube? Vertrauen. Wir haben diesen bekannten Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Und wir müssen sehen, dass das Glaube eine wichtige Rolle spielt und unser Glaube auch abhängig ist von der Lehre. Ich kenne viele Geschwister im Glauben, die extrem Angst haben von Gott. Sollte ein Christ Angst haben von Gott? Was meint ihr? Jein, nein, ja. Gottesfurcht. Aber wie verstehen wir Gottesfurcht? Also diese Frage habe ich letzt in der Bibel-Gebetsstunde gestellt. Wir nehmen ja den Römerbrief durch und da sind wir in Römer 8 tatsächlich angekommen. Und in Römer 8 kommt dieser so wichtige Vers, lass uns öffnen, Römer Kapitel 8, Vers 15, wo wir lesen, denn ihr habt nicht, Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht allein, Entschuldigung, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, was? Aber Vater. Sollte ein leiblicher Sohn Angst haben von seinem leiblichen Vater? Nein. Genau dieser Geist ist in uns. So wie, dass wir mit Gott reden können und sagen, aber Vater. Aber oft ist für uns Christus, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist etwas weit Entferntes, weil es uns an Beziehung fällt, weil es uns an Gemeinschaft fällt, weil es uns am Wort Gottes fällt. Aber wenn er sagt, im Glauben, wir können zum ersten Punkt zurückgehen, in der Lehre, ja, welche Lehre? Das gesamte Wort Gottes. Und weil Paulus eine sehr hohe Wert darauf legt, ist die Gnadelehre. Die Gnadelehre ist von enormer Wichtigkeit, dass ein Mensch versteht, dass er ein Kind Gottes ist, nicht aus sich selbst. Es ist und bleibt ein Werk Gottes. Und wisst ihr, dieses Verständnis macht ruhig und gibt Friede. Weil ich weiß, Gott, es war nicht ich, du bist es. Danke, danke. Das sollte uns eine innerliche Ruhe geben. Und so wie ein Sohn, Tochter zu Vater geht, so dürfen wir zu Gott gehen. Mit Zuversicht, dass keine Kraft dieser Welt uns wegreißen kann. Und heute Morgen in SRF 1, auf dem Weg nach Bern, wurde genau diese Römer 8 gelesen. Welche Übersetzung habe ich nicht gefunden, aber es war nicht schlecht, ja. War erstaunlich, war so ein schöner Bibeltext und danach kam ein Lied, mit dem nichts zu tun hatte, ja. Von einem Extrem zum anderen Extrem. Aber dieser Text, dieser Römer 8, wo eins groß gemacht wird, du bist, was du bist, durch Gottes Gnade. Du bist ein Kind Gottes, weil seine Gnade sich dir offenbart hat. Und so kommt auch Hebräer 11, Vers 1 zur Gültigkeit, wo es steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, Überzeugung von Tatsachen. Welche feste Zuversicht? Einmal bei ewig bei Gott zu sein. Dass kein Macht dieser Welt uns trennen kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Eine Überzeugung von Tatsache. Welche Tatsache? Das Wort Gottes wahr ist. Aber vor allem eins. Wir werden einmal ewig bei ihm sein. Und so lesen wir Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In anderen Worten, du bist ein Kind Gottes, nicht von dir selbst. Du bist ein Kind Gottes durch Gottes Gnade. Glaube daran. Halte daran fest. Halte daran fest mit einer Zuversicht, dass keine Macht dieser Welt dies von dir wegnehmen kann. Und komme zu Gott und rufe, aber Vater. Wir gehen zurück zu Vers 10 nochmal. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben und jetzt der nächste Punkt, in der Langmut. Langmut heißt Geduld. Geduld. Ja, ich könnte meine Frau fragen, das ist etwas, was mir oft fehlt. Ja, Rebecca? Zwischendurch, ja. Ja, Geduld ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist ja auch Geduld im Dienst. Geduld in Bezug auf Gottes Wirken. Gott wirkt in seiner Zeit, wenn die rechte Zeit auch gekommen ist, um zu wirken. Geduld mit den Mitmenschen, in der Gemeinde, im Dienst. Und ja, Menschen sind nicht immer so einfach. Sind wir einverstanden? Und manchmal, ich denke, als Paulus, dann, man merkt das in dem Brief an die Korinther und dann wiederum an die Galater, sagt, habt ihr es nicht begriffen? Ich habe euch doch alles schon gesagt. Warum seid ihr abgewichen in eine fremde Lehre? Wiederum an die Korinther, wieso seid ihr so weltlich geworden? Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Ihr habt doch erlebt, was ihr einmal wart und zu was ihr geworden seid. Wieso seid ihr wieder zurückgegangen? Aber wir sehen immer wieder an Paulus diese Geduld. Nicht immer war er so geduldig. Wisst ihr, wann er nicht geduldig war? Bei den Korinther ist er sehr geduldig. Bei den Galater nicht mehr. Weil bei den Galater ging es um was anderes. Angriff auf der Lehre, auf die Gnadelehre, auf Grundwahrheit. Und wenn man diese Wahrheit verwirft, hat alles keinen Sinn mehr. Und was war diese Wahrheit? Sie dachten tatsächlich, dass die Gnade Gottes nicht genügt. Die Gnade Gottes genügt nicht und somit muss ich jetzt Gott etwas bringen. Und sie dachten, dass durch Erfüllung von Werke sie vor Gott bestehen werden. Ja, Christus okay, aber Christus und? Paulus sagt, nein, nein, nein. Dies ist ein fremdes Evangelium. Und was sagt er da in Galater Kapitel 1? Galater Kapitel 1, Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigen haben, der sei verflucht. Der sei verflucht. Weil es gibt kein anderer rettende Botschaft. Also da sehen wir, dass der Langmut eines Paulus auch ein Ende hatte, mit Recht. Aber Langmut hat vor allem da in diesem Kontext mit Timotheus mit dem Dienst zu tun. Ja, oft wollen wir etwas sehen, erleben, im Dienst und so weiter. Nein, lass Gott wirken. Du aber bleibe in was? Bleibe in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben und dann in der Langmut. Lass Gott wirken in seiner Zeit. Ja, Geduld ist eine Tugend, der oft auch im Dienst, in der Gemeinde, im Missionswerk fehlt. Und wir wollen Gott wie noch ein bisschen helfen. Okay, Gott, ich mache jetzt etwas. Nein, lass Gott wirken in seiner Zeit. Langmut auch mit seinen Mitmenschen. Das merke ich selbst, dass oft erwartet man, dass Menschen so irgendwie eine gewisse geistliche Reife erreicht haben. Aber auch da braucht es was? Geduld, Langmut. Das heißt nicht, dass man darum tolerant wird. Aber wo Gott am Wirken ist, lass Gott wirken. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der von enormer Wichtigkeit hat, der wir durchs gesamte Evangelium, die vier Evangelien, die Briefe eines Petrus und die Briefe des Paulus und vor allem im 1. Johannes so groß sehen. Das ist die Liebe. Nochmal Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut und in der Liebe. Liebe ist von enormer Wichtigkeit, weil eine Glaube ohne Liebe ist nicht vom Geist Gottes. Die Liebe fehlt oft bei uns. Und Paulus erkennt, wie wichtig die Liebe ist. Wir haben ja auch schon über 1. Thessaloniki geredet. Und wir sehen in dieser Gemeinde Thessaloniki, dass ihre Stärke war was? Liebe zueinander. Lass uns 1. Thessaloniki Kapitel 4 öffnen. Kapitel 4, Vers 9. Das lesen wir schon in Kapitel 1. Aber da sagt Paulus Folgendes. 1. Thessaloniki 4, 9. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Selbst von Gott gelehrt. Und da sagt er, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Und dann sagt er Folgendes, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Wenn es irgendwas gibt, was wir zunehmen dürfen, dann ist es was? In der Liebe. Liebe zueinander. Und ist nicht dies, was Jesus schlussendlich auch der Jünger weitersagte? Am letzten Abendmahl. Und dieser letzte Abendmahl ist von enormer Wichtigkeit, weil auch da, wie der 2. Timotheusbrief, wir haben eine Abschiedszeit, eine Abschiedsrede. Und diese Rede wurde uns gegeben, wo wir lesen, wie Jesus sagt, Johannes 13, Johannes 15, ich lese jetzt Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe untereinander. Da geht es jetzt, Liebe unter Geschwister im Glauben. Und diese Liebe, wo wir jetzt als Gemeinde Bern haben, füreinander da zu sein, untereinander haben, ist ein Beispiel schlussendlich für die, die draußen sind, an einer verlorenen Welt. Die Liebe spielt von enormer Wichtigkeit. Die christliche Familie, sollte man eins erkennen, die Liebe zueinander. In der Gemeinde, die Liebe zueinander. Und das haben wir in Thessalonik gesehen. Das sehen wir im 1. Johannesbrief. 1. Johannes Kapitel 4 wird genau da die Betonung gelegt. Wir haben die anderen Verse schon gelesen, 1. Johannes 3, Vers 16. Aber in 1. Johannes Kapitel 4, da lesen wir, ich lese ab Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in der Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unseren Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir sind es schuldig, einander zu lieben. Warum? Weil er uns geliebt hat. Zuerst geliebt hat. Ist diese Liebe sichtbar in unserem Leben? Wir haben vorher über Geduld geredet. Langmut. Da müssen wir sehen, dass Paulus, sein Langmut zeigte sich auch durch die Liebe, die er hatte. Die Liebe aber nicht nur zu die Seinen, also die Gläubigen, sondern zu einer verlorenen Welt. Der Missionsbefehl geht hin in alle Welt. Sollte nicht ausgeführt werden durch einen Zwang. Ja gut, Gott hat es uns befohlen, dann lass uns es machen. Sondern warum? Die Liebe an einer verlorenen Welt. Die Liebe Gottes, der in uns wohnt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Diese Liebe wohnt in uns. Und so die Liebe zu den Mitgläubigen. Der nächste Schrift wäre die Liebe zu den verlorenen Menschen. Ein Verlorener ist mir nicht egal. Die Liebe Christi geht so weit, dass er ja in Matthäus 5, 6 und 7, diese bekannte Predigt, dass er sagt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Das ist eine Liebe, der nicht von menschlicher Natur sein kann. Weil diese Liebe gegenüber der Feinde ist eine Liebe, der Gott uns offenbart hat durch seinen Sohn. Weil wir in Feindschaft mit Gott gelebt haben und trotzdem hat er uns geliebt. Und so haben wir diese Geburt, unsere Mitmenschen zu erreichen. Und was braucht es dazu? Liebe. Wenn du einen Mensch missionierst, ja, weil Gott es so will und die Motivation ist nicht Liebe, dann wirst du wahrscheinlich keine Frucht entstehen. Achtung, ich weiß, was ich jetzt gesagt habe, ist problematisch. Warum? Es gab einen Prophet, der die größte Erweckung ausgelöst hat, der wir im gesamten Wort Gottes lesen. Das war ein Prophet, der nicht wollte. Ein Prophet, der seinen Mitmenschen nicht liebte. Und trotzdem erlebt dieser Prophet die größte Erweckung. Welcher Prophet war es? Der Prophet Jona. Und Ninive, der gesamte Stadt tut Buße. Warum? Weil schlussendlich Erweckung nicht abhängig ist von uns, sondern von Gott selbst. Gottes Wort hat Kraft, aber die Motivation eines Jona war falsch. Die Liebe Gottes war vollkommen, aber die Liebe für die verlorenen Menschen. Aber zurück zu uns, die wir die Liebe offenbart erlebt haben, von uns wird erwartet, dass wir, was wir tun, tun, weil Gottes Liebe in uns wohnt. Deshalb Liebe zu Nächsten und Liebe aus der Nächsten, auch der Ungläubigen, zu denen, die in der Gemeinde sind, meine Geschwister im Glauben. Aber eins muss uns vor Augen sein. Die Liebe zu denen, die gläubig sind, die Liebe zu denen, die draußen sind, wo beginnt sie? In der Liebe zu Gott. Da beginnt alles. Liebe ich Gott? Ich kann mich noch erinnern an eine Predigt von zu Bruder Marcel Malgo, das hat er vor ungefähr 15 Jahren oder mehr in der Zionshalle gepredigt. Und dieser eine Satz ist mir geblieben, wo er gesagt hat, hast du Gott schon gesagt, dass du ihn liebst? Oder ist er ein distanzierter Gott für dich? Hast du ihm gesagt, ja, ich liebe dich? Und diese Liebe zu Gott ist Liebe zu der er ist. Und nochmal, wenn jemand Liebe gelebt hat, dann war das Gott der Vater durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und so sehr wollen wir auch ihm lieben. Dankbarkeit. Diese Liebe, in der ich sagen kann, ja, ich liebe dich. Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, es war ein Amerikaner, und er sagte, wo ich in Europa kam, habe ich gemerkt, die Europäer können nicht sagen, ich liebe dich gegenüber Gott. Die Europäer, die sagen auch ihre Kinder nicht, ich liebe dich. Das ist etwas, was wahrscheinlich in unserer Kultur nicht so stark ist. Ja, ich hab dich gern oder so. Aber Liebe hat eine ganz andere, hohe Stufe. Ja, das ist etwas, was wahrscheinlich in unserer Kultur ein wenig fehlt. Und bei den Amerikanern ist das ganz geprägt. Ja, diese vielleicht fast zu geprägt, dass sie gar nicht mehr verstehen, was das heißt. Ja. Kann auch sein. Aber der Punkt ist, Liebe zueinander. Vor allem Liebe zu Gott. Also, Geschwister, ihr dürft euch ruhig mehr sagen, ich liebe dich. Ihr dürft auch eure Kinder sagen, wir lieben euch, ich liebe dich. Weil jemand gern zu haben, ist nicht gleich wie jemand zu lieben. Sind Sie mir einverstanden? Es hat einen ganz kleinen Unterschied, der einen großen Unterschied macht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der nächste Punkt, wo Paulus sagt, nochmal Vers 10. Der letzte Punkt, ich lese den ganzen Vers, du aber bist mir nachgefolgt in der Liebe, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Ja, standhaften Ausharren kann auch mit Langmut zu tun haben. Aber standhaften Ausharren hat auch mit Enttäuschungen zu tun. Trotz Enttäuschungen ist Paulus dran geblieben. Trotz Widerstand, siehe Gemeinde Korinth. 4 Briefe schreibt Paulus diese Gemeinde. 2 von denen haben wir im Wort Gottes. Er hat einen Eifer für sie. Er schickt einen Timotheus, einen Silas und andere. Er bleibt dran, auch wenn er Enttäuschungen erlebt. Dran zu bleiben, weil Gott es so wollte. Weil Gott es so will. Weil Gott berufen hat. Und das ist eine Tugend, der so oft fehlt im Reich Gottes, in der Gemeinde. Dran zu bleiben. Weil oft, man nimmt eine Aufgabe, weil es eine halt attraktiv ist. Ja, das ist eine schöne Aufgabe, okay, ich mache es. Aber dann kommt ein gewisser Widerstand. Man erlebt vielleicht Enttäuschungen. Was macht man dann? Ja, in dem Fall bin ich nicht berufen. Das ist meistens die geistliche Ausrede, um eine Aufgabe nicht mehr zu machen. Aber der Punkt ist, dran zu bleiben. Wenn ein Bruder oder Schwester zu mir kommt und sagt, du, ich will diese und jene Aufgabe nicht mehr machen, dann stelle ich oft diese eine Frage. Okay, wenn du diese Aufgabe nicht mehr machen willst, hast du eine neue Berufung? Hast du eine neue Aufgabe, die du jetzt wahrnimmst in der Gemeinde, im Reich Gottes? Und wenn die Antwort dann nein ist, dann ist die Antwort von mir, in dem Fall solltest du die Aufgabe weitermachen, bis du eine neue Berufung hast und es wird auch bestätigt bekommen von anderen. Es ist das dran zu bleiben. Nicht nach Lust und Laune etwas aufhören. Weil wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, Dann liegt es nicht an dir, es abzugeben, sondern an Gott, der dir zeigt, es ist Zeit zum Abzugeben. Und so auch Paulus. Wenn Paulus nach seinem, ich sage jetzt Bauchgefühl gehen würde, da hätte er wahrscheinlich in Philippi aufgehört, in Europa weiter zu verkündigen. Philippi war die erste Stadt in Europa. Und nachdem er dort zusammengeschlagen wurde, ausgepeitscht wurde, in Innere des Kerkers gesetzt wurde, hätte er wahrscheinlich gesagt, so, jetzt habe ich wirklich genug. Er hätte aufgehört. Gut, Gott hätte andere Menschen geschickt. Aber nein, er ist dran geblieben. Und anstatt zu klagen wegen diesem Widerstand, den er erlebte, hat er nichts Besseres zu tun, in Mitte der Nacht mit Silas zusammen, trotz Schmerz und Leid, zu loben und preisen. Und das ist dies, was Timotheus ja erlebte. Diese Standhaftigkeit, standhaftige Ausharren, Schmerz und Leid zur Ehre Gottes. Nein, er war kein Masochist, der sich selber unbedingt Schmerzen beifügen wollte, sondern er verstand, das ist der Weg, den Gott vor ihm bestimmte. Und er hat nicht kapituliert. Er hat nicht aufgehört. Wir lesen nirgendwo, dass Paulus aufhören wollte oder mal einen, sage jetzt mal, einen Schabbatjahr nahm oder so weit. Nein, er bleibt ständig dran. Trotz Umstände. Standhaftes Ausharren. Ja, und wo? Und da kommt der Vers 12, letzter Punkt. Vers 11, Entschuldigung. Standhafte Ausharren in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und da sehen wir die Größe Paulus. Der Herr war ihm immer im Vordergrund. Deshalb war er auch fest in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe. Deshalb auch dieses standhafte Ausharren. Weil es war immer im Vordergrund, nicht Menschen, sondern der Herr selbst. Ich tue, was ich tue. Ich lebe, was ich lebe, zur Ehre Gottes. Und deshalb genau darum kann Paulus am Ende seines Lebens, wenn er im Philipperbrief sagt, ich habe den Lauf noch nicht vollendet, sagt er im 2. Timotheus Kapitel 4. Lass uns öffnen. 2. Timotheus 4. Nochmal diese Verse. Ich lese aber Vers 5, weil wir sehen nochmal diese Dringlichkeit, welche Paulus an Timotheus redet. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und jetzt persönlich sagt er, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glaube bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Alle, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Geschwister, ist dies vor uns? Diese Erscheinung des Herrn, der Herr kommt wieder. Wir werden einmal ewig bei ihm sein. Und so ist das heute und das jetzt ein Leben allein zu seiner Ehre. Und dieser Ruf von Paulus an Timotheus, diese Standhaftigkeit zu haben, diese ganze klare Hingabe, ist auch ein Ruf an uns alle, ohne Ausnahme. Wenn du heute bezeugen kannst, ich habe Gottes Gnade erfahren. Ich bin zu einem Kind Gottes geworden, aus Gnade. Dann ist dieser Ruf der Hingabe ein Ruf an dir, an uns alle. Und die Frage, die sich stellt, werden auch wir einmal wie Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, wenn auch wir dies bezeugen. Es ist nicht zu spät. Diese Hingabe ist eine Hingabe nicht aus eigener Kraft, sondern durch Christus, durch Gott Vater und Sohn, der in uns wohnen, durch den Heiligen Geist in uns. Diese Kraft haben wir. Aber die Frage ist, nehmen wir es wahr? Für Paulus war es wichtig, Timotheus, das, was du erlebt hast, lass es aktiv bleiben in dein Leben. Bis der Tag kommt, wo der Herr dich zu sich ruft. Bis zu diesem Tag haben wir diesen einen Auftrag, ein Leben allein zu Gottes Ehre. Amen. Ich möchte nur mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese Wunder der Errettung, der du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke für dieses Beispiel eines Paulus, der wiederum so ein Beispiel war, als ein geistlicher Vater für Timotheus, der so ein Vorbild war, weil in Paulus sehen wir, was es heißt, völlige Hingabe, eine Hingabe, der von dir, Vater, kommt, der du uns offenbart hast in deinen Sohn Jesus Christus. Und wir sehen, wie Paulus an Timotheus ermutigen konnte, bleib dran in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, im Langmut, in der Liebe, in standhaftes Ausharren. Herr, das wollen wir auch. Wir wollen ein Leben führen, ganz zu deiner Ehre. Jeder, so wie du ihm geschaffen hast. Jeder in diese Gabe, wie du ihm gegeben hast. Jeder in diese neue Kreatur, der er geworden ist, durch deine Liebe, Herr. Ja, Herr, wir beten, wir wollen. Aber du siehst uns. Du kennst uns. Du kennst auch unsere Schwäche, unsere Kämpfe. Und auch dies wollen wir dir ablegen. Und wir bieten, Herr, mach uns immer mehr, so wie du es bist. So wie du es bist, Herr Jesus Christus. Lerne uns, was es heißt, durch deinen Geist zu leben. Ein Leben ganz zu deiner Ehre. Mit dieser wunderbaren Hoffnung, und diese Gewissheit im Glauben, du kommst wieder. Mit dieser Gewissheit, dass keine Kraft dieser Welt uns wegreißen kann von dir. Und dass wir einmal ewig bei dir sein werden. Und deshalb wollen wir das heute und jetzt zu deiner Ehre leben. Ja, Herr, segne du unsere Gemeinschaft. Segne du unsere Zeit jetzt gemeinsam als Gemeinde. Gemeinschaft, wo du im Mittelpunkt bist. Eine Gemeinschaft, ganz zu deiner Ehre, weil wir dein Kinder sind. Herr, komme bald. Amen.